Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Viel Spaß bei dieser Folge wünscht das Wandelwerker-Team, die Safety-Culture-Experts für dein Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Und heute nicht nur zu einer neuen Folge im Wandelwerker-Podcast, sondern auch zu einer neuen Folge zur Commitment-Kampagne, die Präventionskampagne der DGUV. Und ich begrüße ganz herzlich heute Dr. Marlene Kosma. Hallo.
Hallo.
Sie sind Diplompsychologin und Referentin im Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV und Mitglied des Kampagnenteams. Und wir werden uns heute zum Thema Führung austauschen und Sie werden einen Einblick in das Handlungsfeld Führung geben. Herzlichen Dank erstmal dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, gerne.
Vielleicht können Sie unseren Hörern einen kurzen Einblick geben, wo Sie herkommen, was Sie machen und wofür Sie auch im Kampagnenteam zuständig sind.
Ja, klar, gerne. Also ich komme auch gebürtig aus Dresden und habe dann hier auch Psychologie studiert, unter anderem mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie und bin dann gleich nach dem Studium schon bei der DGUV und eben hier beim IAG gelandet und habe viele Jahre so das Thema psychische Belastung, Gefährdungsbeurteilung betreut, bin auch nach wie vor in diesem Thema unterwegs, aber seit 2016 eben auch im Bereich Kultur der Prävention, vor dem Hintergrund der Kampagne eben ganz stark engagiert. Und das ist natürlich auch ein Thema, in dem sich viele Psychologen tummeln, weil es einfach viele mit solchen Themen wie Führung, Kommunikation, Beteiligung einfach viele Themen, die an Kultur der Prävention angedockt sind. Ja, und genau, das ist eigentlich vielleicht so zum Einstieg mal das Wichtigste.
Vielen Dank. Ziel der heutigen Podcast-Folge ist die Vorstellung des Handlungsfeldes Führung. Vielleicht, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Warum das Handlungsfeld Führung als Teil der Commitment-Kampagne?
Genau. Führung ist generell bei der Kulturentwicklung, also nicht nur, wenn es um Präventionskultur geht, sondern auch allgemein um Unternehmenskultur, ein Schlüsselfaktor. Das heißt, wenn Sie die Führungskräfte in einem Kulturveränderungsprozess nicht mit im Boot haben, dann wird das auch nicht gelingen, denn Führung, also einerseits natürlich Unternehmensleitung, Einrichtungsleitung, aber eben dann auch die Führungskräfte in der Linie beeinflussen ja ganz, ganz stark, was Priorität hat im Arbeitsalltag. Sie haben eine Vorbildfunktion. Das heißt, also Leute orientieren sich natürlich auch an dem, wie sie agieren und sie können bestimmte Fragen und so eben auch Sicherheit und Gesundheit halt mehr oder weniger in den Fokus nehmen und sie mehr oder weniger befördern. Und beim Thema Kultur geht es ja immer darum, dass wir irgendwie anstreben wollen, Sicherheit und Gesundheit zu etwas Selbstverständlichem zu machen. Also was ganz automatisch im Alltag gelebt wird. Und wenn Führungskräfte das nicht vorleben und nicht entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, damit das so selbstverständlich sein kann, dann kann es auch nicht funktionieren.
Das stimmt sicherlich und kennt auch jeder aus der betrieblichen Praxis das bestätigen, dass fast alles mit der Führungskraft steht oder dann halt auch fällt. Was sind denn aus Ihrer Sicht oder auch aus Sicht der Commitment-Kampagne die Erfolgsfaktoren für eine Commitment-Führung?
Also im Prinzip muss man es so ein bisschen unterscheiden. Die Führungskraft schafft ja an sich natürlich Rahmenbedingungen. Das heißt, sie gibt vor, in welchem Umfang Sicherheit und Gesundheit eine Rolle spielen, indem sie das zum Beispiel zum Thema in Intimbesprechungen macht, indem sie es auch wenn sie zum Beispiel durch eine Werkshalle geht, einfach zum Thema macht, indem ihr Sachen auffallen, indem sie darauf aufmerksam macht und indem sie eben zum Beispiel auch jetzt Verstöße gegen Sicherheit eben dann auch gezielt aufgreift und unter Umständen dann auch ja, irgendwie sanktioniert. Ne? Und das ist also die eine Strecke. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, dass Führungskräfte durch eigenes Verhalten, also durch ihre Art, wie sie mit ihren Beschäftigten auch umgehen, natürlich deren Gesundheit ganz entscheidend beeinflussen. Wer wertschätzend mit seinen Leuten umgeht, wer auch Feedback gibt, wer eben auch ein angenehmes Umfeld einfach für die Leute schafft, der fördert natürlich auch die Gesundheit, weil das natürlich, sagen wir mal, Bedingungen sind, in denen sich die meisten Leute auch wohlfühlen. Das heißt also, Führungskräfte gestalten und sie beeinflussen aber natürlich auch Sicherheit und Gesundheit durch ihr eigenes Verhalten.
Okay, und ich glaube, wir haben gerade schon mal kurz gesagt, warum Handlungsfeld Führung, aber warum ist das auch so, so wichtig? Also welche Relevanz hat denn das Handlungsfeld Führung auch im Gesamtkontext des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und dann auch für eine Sicherheitskulturentwicklung?
Die Führungskräfte sind halt diejenigen, die sozusagen ja die Marschrichtung vorgeben. Das heißt, also, wenn sie als Führungskraft ohne Helm und Schutzschuhe durch einen Betrieb gehen, in dem das aber eigentlich angezeigt ist, dann ist das natürlich ein ziemlich schlechtes Zeichen. Oder wenn sie einer potenziellen Absturzstelle vorbeigehen, die schlecht gesichert ist, oder meinetwegen auch im Büro an jemanden vorbeikommen, der gerade auf seinem Bürostuhl versucht, ins oberste Regal zu kommen, einfach durchgehen lassen und sowas nicht ansprechen. Ne? Da geht es nicht immer gleich um Bestrafen, sondern es geht wirklich nur um das Ansprechen und das Thematisieren. Schon das reicht ja auch in der Regel. Dann ist das natürlich, dann prägt das eine Kultur ganz entscheidend, weil das heißt ja dann, okay, es interessiert eigentlich niemanden, was mit unserer Sicherheit und Gesundheit ist. Das kann zum einen demotivieren, und zum anderen auch dann Grund sein zu sagen, ach naja, diese extra Zeit, die ich jetzt brauche, um mir die Leiter zu holen, die nehme ich eben nicht in Kauf. Hier geht es nur darum, Zeit zu sparen, alles so schnell wie möglich zu machen. Und dann gehe ich lieber ein höheres Risiko ein und mache das eben auf dem gefährlicheren Weg.
Wenn das denn akzeptiert ist, ne, dann...
Genau, genau. Da ist auch immer so dieses Thema Manipulation an Schutzeinrichtungen ein schönes Spiel. Das ist ja doch schon häufiger anzutreffen. Ne? Das kriegt man so ein bisschen ja auch mit von den Aufsichtspersonen jetzt, die von unseren Berufsgenossenschaften oder Unfallkassen ja dann draußen unterwegs sind. Und die finden immer wieder Maschinen, in denen Sicherheitseinrichtungen überbrückt sind. Und das ist eben auch ganz oft eine Kulturfrage. Hat da auch mal eine Umfrage gegeben. Es ist schon ein paar Jahre her, aber die Ergebnisse sind deswegen genauso aktuell. Da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass relativ häufig Beschäftigte wirklich geradezu das Gefühl haben, dass von ihnen erwartet wird, zu manipulieren und dass es quasi so eine Art sozialen Druck gibt, zu manipulieren und eben dann nicht sozusagen den vielleicht zeitaufwendigeren Weg zu gehen und zu sagen, okay, wir müssen die Maschine jetzt abstellen, damit ich was umrüsten kann, etc. Ne? Und so wird dann eben zum Teil mit einer gewissen Selbstverständlichkeit eine Schutztür gebrückt oder gibt es auch ganz kreative Lösungen. Ne? Also da entsteht ja unheimlich viel Potenzial. Und wenn ich natürlich ja es zu einer Selbstverständlichkeit mache, dass ich immer dann, wenn ich mit der Schutzeinrichtung Probleme bekomme, dass ich dann sozusagen erstmal vielleicht meinen Meister aufsuche, wie auch immer, dann ist das halt eine ganz andere Qualität. Und das wird halt irgendwann dann auch selbstverständlich, das zu tun und eben nicht zu manipulieren.
Ne? Ja, ich habe das, das ist auch eine Formulierung, die man durchaus auch von älteren Kollegen auf Schicht mal gehört hat. Ne? Also nachts das Wichtigste oder die Erwartungshaltung der Geschäftsführung oder auch der Führungskräfte ist, dass die Anlagen laufen. Und da muss, glaube ich, auch ein Umschwung manchmal in den Köpfen stattfinden, dass die Sicherheit am allerwichtigsten ist und der Geschäftsführer lieber angerufen wird, wenn die Anlage nicht läuft, als dass dort angerufen werden muss, weil ein Arbeitsunfall passiert ist.
Ja, Richtig, das ist halt so, ne? Ich meine, klar, Arbeitsunfälle sind an sich natürlich ein seltenes Ereignis, ne? So aus psychologischer Sicht, ne, fehlt da manchmal so der Druck sozusagen, ne? Oder die Verstärkung des eigentlich gewünschten Verhaltens. Aber ja, wenn es passiert ist, dann hat es eben wirklich gravierende Folgen. Und sollte eigentlich schon unser Ziel auch sein, sowas so gut wie möglich zu verhindern. Und da ist Kultur ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, wir sind jetzt schon ein Stück weit eingestiegen auch in dieses Thema. Wie ist denn so in Ihrer Wahrnehmung und auch in Wahrnehmung der Commitment-Kampagne so der aktuelle Zustand vor Ort? Welche Herausforderungen haben da die Führungskräfte und Beschäftigten bezogen auf das Handlungsfeld Führung?
Also es gibt da ganz große Unterschiede. Also es gibt wirklich eine ganze Reihe von Unternehmen. Wir greifen da auch immer wieder ja welche in der Kampagne auf, die sehr, sehr interessiert sind, das Thema Sicherheit und Gesundheit eben gerade zu so einer Selbstverständlichkeit zu machen, die auch immer wieder überlegen, wie sie einen Weg finden können, damit eben Beschäftigte nicht mal in einer Situation sagen, ach naja, komm, jetzt halte ich mich einfach mal unsicher, weil es geht einfach schneller und ich lasse jetzt mal das Thema Sicherheit hinten an. Die sind da also ganz, ganz stark dran. Es sind auch, zum Teil kommt die Motivation zum Beispiel von Kunden, ne, die dann sagen, okay, also wir beschäftigen oder wir nehmen nur die Auftragnehmer in Betracht oder beauftragen eben nur die Auftragnehmer, die meinetwegen ein Arbeitsschutzmanagementsystem installiert haben. Mhm. Und da kommen sie dann über dieses Thema zum Beispiel auch ganz schnell zu Fragen der Kultur, weil so ein Arbeitsschutzmanagementsystem beeinflusst Kultur ganz stark. Und Kultur ist wiederum, oder eine gute Sicherheits- und Gesundheitskultur ist eine Grundlage für Arbeitsschutzmanagementsysteme. Also diese Firmen haben sie auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Reihe von Firmen, die sicherlich unter auch starkem Druck von Seiten des Marktes stehen, gar keine Frage, ne, wo es also viel Konkurrenz gibt. Und ja, die sicherlich auch traditionell eben vielleicht sehr stark auf Effizienz getrimmt sind, auf schlanke Prozesse. Und da ist es eben tatsächlich ein Problem, wenn das Thema Sicherheit und Gesundheit eben auf einmal dazu führt, dass eine Maschine abgestellt werden muss. Mhm. Die sind das eben zum Teil auch nicht gewöhnt, dann über Entscheidungen mal eine Stunde zu diskutieren, ne? Das kann am Ende ja mal ganz viel Zeit sparen, aber die Erfahrung damit ist eben nicht da, dass diese langfristigen Auswirkungen positiv sind. Und daher gibt es auch eine Reihe von Unternehmen, die sagen wir, mit dem Thema Kultur, glaube ich, noch nicht so viel anfangen können im Moment. Wo sich jetzt zum Beispiel auch unsere Aufsichtsperson, also das kriegen wir auch immer wieder gespiegelt, eben auch mit der Kampagne durchaus schwer tun. Ne? Also das kann man, glaube ich, auch so ehrlich sagen. Hm. Weil die haben natürlich selber auch wenig Zeit in den Unternehmen und müssen da eben manchmal auch so ja, erstmal objektiv drängenderen Fragen bedienen, ne? Also eine unsichere Maschine vielleicht abschalten oder eine Unfallmeldung aufnehmen oder was auch immer. Und dann bleibt subjektiv eben im ersten Moment erstmal nicht so viel Zeit, um dieses eher umfangreichere Thema Kultur da
ja.
zu sprechen. Genau, also diese zwei Betriebe gibt es genau und ja, aber wir haben natürlich irgendwo letzten Endes einen Trend, so ich sag mal, auch so Richtung agiles Management, gehen ja doch immer mehr Unternehmen und das passt natürlich sehr gut mit der Kultur und auch mit dem Verständnis der Führungskraft.
Jetzt haben Sie es kurz angesprochen, können Sie da vielleicht nochmal vielleicht noch ein, zwei Sätze ergänzen, gerade auch agiles Managen, agiles Führen, auch von auf Entfernung führen, also Remote-Arbeiten ist ein großes Thema. Wird das auch ein Stück weit in der Commitment-Kampagne berücksichtigt oder wie ist da Ihr Blick drauf?
Mhm. Wir haben jetzt tatsächlich diesen Zusammenhang zum Thema Agilität eher so seit neuestem mal in Artikeln beleuchtet. Wir haben jetzt nicht wirklich Material dazu, ist aber irgendwo auch im Hinterkopf. Aber man muss sich im Prinzip, also wenn Sie jetzt, wir haben ja Material zum Handlungsfeld Führung natürlich, und wenn man sich das durchliest und auf der anderen Seite vielleicht so Ansätze des agilen Managements oder des agilen Mindsets, das ja da so ein bisschen propagiert wird, anschaut, dann sieht man da ganz, ganz viele Parallelen. Ne? Also die Führungskraft eben eher als jemand, der Entwicklung ermöglicht, der auch ein gewisses Maß an Beteiligung zulässt, der Leute ins Gespräch bringt, der eben versucht, wirklich transparent zu kommunizieren, um Leute einfach auch in die Lage zu versetzen, ein Stück weit selbstständig zu werden. Und ja, wir haben ja auch so ein Stufenmodell im Rahmen der Kampagne integriert. Und auch dieses Stufenmodell, wenn man sich das anschaut, da geht man halt von einem eher ja wirklich gleichgültigen oder reaktiven Umgang mit dem Thema Sicherheit und Gesundheit. Also ich mache quasi nur dann was, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn ein Unfall passiert ist, bis hin zu einem Umgang mit Sicherheit, der also sehr proaktiv ist, sehr vorausschauend und eben eigentlich wirklich auch präventiv. Das ist also, wo im Alltag versucht wird, Risiken schon in einem ganz frühen Stadium zu erkennen und dadurch eben auch gezielt ja, zu verhindern. Und das schaffen sie natürlich nur, wenn sie auch Leute haben, die da aktiv mit beteiligt sind. Und da sind wir im Prinzip wieder bei Agilität. Ne? Das ist halt sozusagen auch der Einzelne, der etwas zu dem Thema beiträgt. Also Sicherheit und Gesundheit einfach ein Stück weit im Thema ist, ein Stück weit Aufmerksamkeit dafür hat und eben dann auch eigene Ideen einbringt, wie man das Ganze besser gestalten kann.
Ist das auch, das, was Sie jetzt beschrieben haben, schon so ein bisschen der Visionszustand einer guten Führung oder einer Commitment-Führung? Also wenn wir jetzt, was sollte so, wie sollte es im besten Fall aussehen?
Genau, also es ist zum Beispiel auch so, es gibt eine Reihe von Studien auch zur Sicherheitskultur und die zeigen eben schon eine solche Kultur, in der die Beschäftigten wirklich in einem hohen Maße auch aufmerksam sind, auch sozusagen aus sich heraus, ne, ohne dass man sie da jetzt ständig hintriezen muss, sondern einfach, weil sie auch Interesse am Thema haben, weil es eben ein Stück weit selbstverständlich ist, die sind ja im Alltag einfach, ja, einfach aufmerksamer und bringen das Thema mit voran. Und so entsteht dann am Ende wirklich tatsächlich auch mehr Sicherheit. Also das zeigen auch wirklich die Studien, wenn sie also eine solche gute Sicherheitskultur etabliert haben, dann passieren tatsächlich auch letzten Endes weniger Unfälle und auch Gesundheit wird also wirklich auch nachhaltig gefördert.
Okay. Wenn, also die Commitment-Kampagne gibt ja nicht nur Informationsmaterialien zu, wie ist der Zustand und wie stellen wir uns das vor, sondern es sind ja auch ganz konkrete Handlungsfelder und Handlungsmöglichkeiten beschrieben. Was kann denn jetzt oder was sind die konkreten Aktionen im Handlungsfeld Führung? Was kann die Führungskraft vor Ort tun, um diesen Visionszustand herzustellen?
Genau, also wir haben zwei konkrete kleine, ja, wir nennen das immer eben Handlungshilfen, oder Praxishilfen ganz konkret. Da haben wir eine, da geht es um das Thema Mustertagesordnung. Da geht es im Prinzip einfach darum, dass man das Thema systematisch wirklich in Teambesprechungen aufgreift, gibt halt einfach so einen Hinweis, wie kann man das im Rahmen einer Tagesordnung machen. Und das mag sich trivial anhören, ist es aber tatsächlich nicht. Also es gibt viele Führungskräfte, die tun sich schwer mit so solchen festen Tagesordnungspunkt Sicherheit und Gesundheit und auch wirklich viele Beschäftigte. Und gerade am Anfang, also wir haben eine so eine Firma, die auch zu den Commitment-Unternehmen, nennen die so, ne, die also als Beispielgeber jetzt im Rahmen der Kampagne auch agiert und die haben zum Beispiel ein halbes Jahr gebraucht, um so einen festen Tagesordnungspunkt wirklich für alle so zu etablieren, dass es so einfach für die auch angenehm und selbstverständlich war, darüber zu berichten. Also das ist ein Punkt. Eine zweite Praxishilfe, die wir haben, da geht es ums Thema Führungsleitlinien. Das ist natürlich auch was, was jetzt stark auf die Unternehmensleitung dann auch abzielt oder auch auf die Einrichtungsleitung. Führungsleitlinien, ja, sind natürlich auch erstmal nur Papier, aber wenn dort etwas drinsteht, kann es trotzdem ein Anhaltspunkt dafür sein, zu sagen, okay, es ist eben einfach ein Thema, das uns wichtig ist. Und wenn ich dort sage, okay, Sicherheit und Gesundheit bei jeder Entscheidung als wichtiges Kriterium aufzugreifen, wenn wir das da drinstehen haben, dann kann das eben doch auch eine Hilfe sein. Ne? Gerade vielleicht auch für eine Sicherheitsfachkraft, die das dann auch nochmal anders aufgreifen kann von einem anderen Hintergrund. Ne? Also das sind so zwei Sachen, genau. Wir haben auch so eine Überblicksbroschüre, wo dann ganz viele Tipps, ne? Was kann Unternehmensleitung tun, was können Führungskräfte tun, was können Beschäftigte tun, dann wirklich im Einzelnen aufgelistet sind.
Ja, ich hatte, genau, und da stehen dann auch so ganz konkrete Dinge nochmal drin, ne, wie Verantwortung übernehmen, Feedback geben, auch als einen ganz wichtigen Punkt, den wir angesprochen haben, der dann natürlich sowohl für Führungskräfte gilt, aber auch für untereinander, ne, wenn wir über die proaktive Sicherheitskultur reden, in der das halt immer zu einem Thema gemacht wird und nicht weggeschaut wird. Und die beiden Punkte sind im Wesentlichen also einmal für die Leitung auch klar zu beschreiben, Was ist, wofür stehen wir, das festzuhalten und für alle transparent zu halten. Und der andere Punkt war Etablieren eines festen Tagesordnungspunktes. Ne? Also für jede Besprechung, die ist nicht nur im ASA, sondern wirklich in jeder Besprechung, Jourfixe und Meisterrunden und was es da alles gibt, das als festen Punkt zu etablieren.
Genau, also das ist halt eben auch gerade so, denke ich, der Knackpunkt, dass man es wegkriegt von diesen Expertengremien. Ne? Mhm. ASA ist super, ist auch total wichtig und hat auch zentrale Aufgaben, die nur da übernommen werden können. Aber es geht eben auch darum, Beschäftigten ein Stück weit in das Thema mit reinzubekommen. Und das schafft man eben durch so einen regelmäßigen Tagesordnungspunkt durchaus. Kann man auch anders schaffen, aber ist ein ganz schöner Ansatz.
Ja, um ihn näher ranzuholen, ne? Sie haben noch was Schönes gesagt. Also diese zentralen Gremien, ne, sind wirklich, da sitzen ja häufig dann feste Vertreter drin und nicht jeder Mitarbeiter. Und so wird es natürlich ein Thema, was mir deutlich naher ist, als wenn ich dann das Bericht, also den Bericht oder das Protokoll aus dem ASA erhalte.
Ja, genau.
Ich glaube, das waren sie im Wesentlichen, die konkreten Handlungsempfehlungen für das Themenfeld Führung, ne?
Genau, also wie gesagt, wenn man sich da ein bisschen noch in das Material reinliest, findet man noch viele kleinere Hinweise mehr zum Thema Vorbildfunktionen, Rahmengestalt und so weiter. Also da kann ich einfach auch nur empfehlen, mal reinzulesen. Und da findet man sicherlich auch noch eine Reihe weiterer Ansatzpunkte.
Ja, vielen, vielen Dank für diesen kurzen Einblick in das Handlungsfeld Führung, Frau Cosma.
Sehr gerne.
Und weiterhin für die Tätigkeit in diesem Führungsfeld, in diesem Handlungsfeld für das Thema Führung viel Erfolg und dass da noch viele Punkte auch dazukommen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.